Heute ist ein Mann bei mir zu Gast, der aus einer Leidenschaft eine Lebensspur gemacht hat. Geboren 1984 zwischen Gameboy-Knick und Kassettenrekorder, ist er mit dem leisen Klicken der Play-Taste groß geworden. Mit Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews nämlich. Und mit diesem besonderen Gefühl, wenn ein Hörspiel nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern eine Welt öffnet. Er hat Geschichte studiert und ist selbst Teil einer Hörspielgeschichte geworden. Als er fragte, ob es eigentlich ein Kompendium über die drei Fragezeichen gäbe, bekam er die schlichte Antwort: Nö. Also schrieb er es halt selbst. Mit Die Welt der drei Fragezeichen und später Die drei Fragezeichen und Die Welt der Hörspiele hat er was geschaffen, das weit mehr ist als ein Sachbuch. Es ist eine liebevolle Vermessung einer Generation. Hinzu kommt die Nostalgie-Edition von Die drei Fragezeichen, Das Geheimnis von Black Mesa sowie sein neuestes Werk, die Biografie der Hörspielkönigin Heike Dine Körting. Er ist Historiker, Autor, Vater. Und jemand, der nicht nur über Nostalgie schreibt, sondern über das, was bleibt, wenn wir erwachsen werden. Wir haben uns vor einem Jahr ungefähr in einer Bahnhofskneipe in Berlin-Spandau kennengelernt. Ein paar Bier, ein paar Stunden und ein Gespräch, das nachklingt so sehr, dass es heute hier weitergeht. Ich freue mich riesig auf dieses Wiedersehen. Herzlich willkommen im Podcast Christian Rodenwald.
Ja, danke, lieber Christian, für deine lieben netten Worte und danke, dass ich Teil deines Podcast-Projektes sein darf.
Ja, mich freut das ungemein und ich habe dich als einen sehr reflektierten und professionellen Menschen kennengelernt, der auf der einen Seite Acht gibt, dass die Dinge präzise stattfinden und auf der anderen Seite jemand ist, der sehr viel Herz eben in die Dinge steckt. Und da es ja bei mir neben dem Verhandeln vor allem auch um Wirkung und um Emotionen geht, also auch ein Thema, das vielen Menschen fremd ist, die Wirkung wegen der Scham und die Emotionen, warte. Auch wegen der Scham. In vielen Fällen sprechen ja Menschen da gar nicht so gerne drüber. Und mich interessiert vor allem von dir, was du auch den Hörerinnen und Hörern weitergeben kannst, was das Thema Leidenschaft angeht. Weil als Autor muss man ja wirklich auch irgendwo eine Leidenschaft in sich spüren, diese Disziplin mitzubringen.
Ja, das stimmt. Und ich finde, ohne Leidenschaft geht es nicht, weil sonst ist man eigentlich kein Autor, sondern ein Texter, sage ich mal. Für mich war es immer so, ich schreibe, und das ist am Anfang so gewesen und jetzt immer noch so, dass ich Bücher erstmal für mich selbst schreibe und ob ich selbst Bock darauf habe, diese Bücher zu schreiben. Das war auch bei meinem allerersten Buch über die drei Fragezeichen so. Ich hatte mal einfach geschaut, warum gibt es eigentlich so ein Buch nicht? Und mir dann überlegt, weil ich ge gern selbst so ein Buch gehabt hätte und es auch in anderen Bereichen solche Bücher nämlich gibt, zum Beispiel Karl-May-Filme oder Edgar-Wallace-Filme und ich habe auch gesehen, es gab Kochbücher von Harry Potter, aber bei dieser Serie, die mir so sehr am Herzen lag, gab es das eben nicht. Und ich dachte mir, wenn ich mich da selbst so ein bisschen reinfuchse, dann kann ich das quasi auch parallel alles aufschreiben, was ich beim Recherchieren herausfinde. Weil wenn man sonst so ein Deep Dive in ein Thema rein macht, sich einfach überall vollsaugt mit Wissen, ist es ja schade, wenn das wieder verschüttet geht. Na, das ist dann quasi so ein kleines Mammutprojekt geworden. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das zu tun. Und die Leidenschaft ist dadurch nicht quasi rationalisiert und wegemotionalisiert geworden, sondern eigentlich noch viel größer geworden, weil ich gemerkt habe, es hat eigentlich einen Grund, warum mir das so viel bedeutet hat. Das ist was ich wirklich ganz toll finde und wofür ich auch sehr dankbar bin im Leben, dass ich diese Erfahrung machen konnte.
Was für ein Grund, jetzt bin ich neugierig.
Naja, dass ich gemerkt habe, es ist nicht nur was, was mir einfach irgendwie eine Freude bereitet, und sondern dass ich das ergründen konnte. Also ich konnte es quasi belegen für mich selbst, warum mir was so gut gefallen hat.
Also quasi sowas Sinnhaftes.
Genau, also ich erinnere mich an einen Spaziergang mit meinem Pfarrer vom Bahnhof und dem habe ich das erzählt und er war auch Kassettenkind, so ungefähr so ein Alter. Und ich habe ihm dann erzählt, dass ich das gerade mache und er sagte, boah, kann man überhaupt darüber ein Buch schreiben? Will man denn dafür überhaupt 250 Seiten dafür füllen mit so einem Thema? Und dann habe ich gesagt, doch, doch, das geht, weil das hat Substanz. Ich hatte auch mit meinen Kindern mal darüber diskutiert, mit meinem kleinen Sohn, der so gern solche Sachen wie Paw Patrol oder so geguckt hat. Und ich habe ihm gesagt, pass mal auf, das wird dich garantiert in einem Jahr nicht mehr interessieren, weil ich glaube, da geht es nur um Bling-Bling und Effekte, hat aber nicht so wirklich, und um Merchandise und um Verkaufen, wird aber bestimmt nicht die Substanz haben, dass man darüber mal eine richtige Serienbibel schreiben kann.
Und
Man kann auch sagen, dass.
gleichzeitig hast du doch von Rocky entsprechend für dein Buch den Satz übernommen, nichts verschwenden, wiederverwenden. Es passt nur gerade, finde ich, da so rein.
Ja, das stimmt. Ja, also es mag ja auch sein, dass ich hier Serie total unrecht tue, weil ich glaube zum Beispiel so eine Serie wie Peppa Pig, das sieht man ja auch, hier mit auch ein Schwesterchen und so weiter bekommen, ja. Ist schon auch interessant, sowas mal zu ergründen. Es kann ja sein, dass sich das mal so entwickelt. Aber ich glaube, es gibt andere Dinge, die haben einfach viel, viel weniger Substanz. Und ich war einfach sehr, sehr glücklich darüber, dass das, wo ich so mal so eine Leidenschaft, also eine latente Leidenschaft, sag ich mal, dass das doch dann offensichtlich so eine Substanz hat. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass man nicht quasi irgendeinem Blödsinn hinterhergedackelt ist. Man kennt das ja, keine Ahnung, von auch Musikbands oder so, die man so als Kind gehört hat, wo man merkt, ja, okay, der Sänger ist eigentlich nur eine Marionette und dahinter gibt es einen Produzenten, dann noch 10 andere Bands und dann denkt man, oh Gott, davon war ich Fan. Aber wenn man dann irgendwie eine Band hat, wo man merkt, die haben selbst eine Leidenschaft und die haben selbst eine Geschichte und man geht dann in diese Geschichte rein und versteht es dann, dann ist es immer ein sehr tolles Erlebnis. Ich höre auch gerade Metallica-Podcast, die haben schon über 450 Folgen. Und ich finde es faszinierend, wie man quasi zu einzelnen Liedern oder so Podcast-Folgen machen kann, weil das einfach so viel Fleisch am Knochen hat.
Ja, und es ist aber auch halt auch die Story hinter dem Lied, die oft nochmal zusätzlich berührt. Und ich habe über dich ja auch gelesen, dass du auch Mittelalter-Rock magst oder zumindest in einer Episode deines Lebens dir das sehr wichtig war. Und hier ist es ja auch oftmals so eine Storyline, die sich durchzieht, weil da wirklich ganz viel Herzblut auch dahinter steckt.
Genau, da steckt natürlich auch ganz die Biografie vom Menschen dahinter. Das ist immer noch meine große Leidenschaft, also Mittelaltermusik, nicht nur Mittelalterrock, sondern auch generell Dudelsackmusik. Ich werde dazu auch ein Podcast-Projekt starten.
Wow, wie
Ja,
cool.
das hat einfach damit zu tun, dass es auch einfach eine große Leidenschaft von mir ist und ich habe einfach gemerkt, wie ich so Rechercheerfolge haben kann. Und es gibt auch dazu eigentlich nirgendwo eine Tiefe gebündelt, was großartig zu lesen, weil es auch so einfach so eine Fülle ist an Dingen, die man da erforschen kann und machen kann. Nur habe ich mir dann gedacht, ich kann dazu kein Buch schreiben, erstmal, weil ich dafür einfach keinen Verlag begeistern werden könne. Und ich habe mir gedacht, ich muss erstmal Material sammeln und Quellen erschließen. Ich habe dazu, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, ich weiß nicht, ob es nicht okay ist, aber ich meine, es ist ja immer
Ich
ganz
finde
schön,
das
wenn man
mega
so spricht.
interessant. Und am Ende gehst du ja auch so an deine Bücher ran, was das Sammeln von Quellen angeht und
Genau.
Informationen.
Also ich habe jemanden kennengelernt, also ich hatte ja einen Instagram-Account aufgemacht, Mittelaltermusik, heißt der. Und da hat sich dann irgendwann ein Gaukler mal bei mir gemeldet, der Narrenkai. Und der meinte, hey, du hast diese Leidenschaft für Mittelaltermusik und ich bin schon seit 30, 40 Jahren mit Mittelalter-Bands unterwegs und mit denen auf der Bühne, aber eigentlich diese Musik, die catcht mich nicht so wie du. Aber trotzdem habe ich in den letzten 30, 40 Jahren immer wieder CDs und Platten von denen geschenkt bekommen und ich ziehe jetzt um, möchtest du meine Sammlung haben? Da dachte ich mir, wow, was geht denn gerade hier ab? Dachte ich mir, da waren auch ganz alte LPs von Bands, die kein Schwein mehr kennt, die so Pioniere aus dem Genre waren. Und wir haben uns dann unterhalten, stundenlang, der sagte, hier, diese Menschen aus dieser ersten Generation Mittelaltermusik, vielleicht die bekannteste, die man noch kennt, ist Ogenweide, aber es gibt auch unbekanntere, die sterben langsam oder die werden langsam, sind die im Rentenalter. Und eigentlich müsste man mal auch mal deren Geschichte festhalten. Und macht es doch, wenn du sowieso schon quasi so Lust auf Recherchieren hast. Nur ist es halt eben
Hammer.
schwierig, über so ein Nischenthema Bücher zu verfassen. Aber es kommt ja trotzdem irgendwie aus mir raus. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, quasi so als Vorstufe einfach mal ein Podcast-Projekt zu machen, wo ich jetzt sage, ich muss jetzt in jede einzelne Folge nicht unfassbar unendlich viel Arbeit reinstecken, weil ich habe meine Zeit auch nicht irgendwo im Lotto gewonnen. Wer hat das schon? Aber trotzdem kann ich mich immer mal wieder einzelnen Episoden widmen, zum Beispiel einzelnen Liedern oder einzelnen Themen. Das ist ja auch gerade ein Unheilig-Comeback, also von dieser Band. Und auch Unheilig hat ein paar Berührungspunkte mit Mittelalter, ein paar Features und ein paar gecoverte Lieder. Und dann kann man eben mal 20 Minuten einfach darüber reden und immer schon mal Wissen generieren und festhalten. Und dann schauen, ob es genug andere Leute gibt, die das vielleicht auch spannend finden und dass man da irgendwie vielleicht eine Lücke gefunden hat.
Finde ich total
Ja.
spannend und ich werde auf jeden Fall diesen Podcast auch im Nachhinein natürlich in den Shownotes unten verlinken, damit die Interessierten Hörerinnen und Hörer sich denn auch abonnieren können. Weil eins ist klar, das Thema Mittelaltermusik hat eine sehr, sehr breite Masse an sehr friedlichen, sympathischen, tollen Menschen. Also ich bin auch öfter mal auf einem Mittelaltermarkt. Die Märkte an sich sind nicht ganz so mein Ding, aber die Musik selbst drückt halt unfassbar viel aus. Also heißt, das wird auf jeden Fall verlinkt. Aber lass noch einmal auf zwei Punkte vor allem eingehen, die mir ganz besonders wichtig sind, auch im Kontext zu dem Podcast. Nämlich, wir hatten es jetzt schon von Leidenschaft und es hat sich auch so durchgezogen, dass es dir sehr gut gelingt, aufgrund deiner Ausbildung, deines Studiums, deiner Eigenschaft als Historiker, dieses sachliche, trockene Recherchieren eben mit der Leidenschaft zu verbinden und da PS auf die Straße zu bringen, die Menschen jeder Couleur irgendwo begeistert. Und was mich interessiert, ist in dem Zusammenhang auch, wie setzt du für dich technisch auch Emotionen in deiner Schreibweise um? Weil viele verbinden ja mit einem Geschichtsstudium oder mit der Eigenschaft eines Historikers, wenn ich das so sagen darf, weniger das Thema Emotion, sondern mehr so sachliche Nüchternheit, die Dinge chronologisch aneinander zu reihen, so dass es passt.
Also die Emotion ergibt sich meines Erachtens einfach dadurch, dass ich jemanden, also entweder mir als Autor oder den Lesern, einfach Wissenszusammenhänge erschließen. Also Dinge werden einem einfach klar und man freut sich ja immer, wenn man was lernt und gerade wenn man eine Lücke schließt. Das heißt, mein Geschichtsstudium oder das hilft mir nur quasi, das Wissen zu generieren und das Wissen zu beurteilen. Das heißt, einfach eine gewisse Ausdauer im Archiv zu recherchieren und einfach davon auszugehen, man findet sehr wahrscheinlich nichts, aber es kann auch sein, dass man was findet oder einfach eine gewisse Beharrlichkeit, um was dran zu bleiben und sich überhaupt bewusst machen, dass man eine Geschichtsschreibung auch Lücken hat und dass man immer noch den Anspruch hat, diese Lücken zu füllen. Also was ich damit sagen möchte, ist, also zum Beispiel im Buch mit drei Fragezeichen, sich einfach bewusst machen, es gibt einfach Leute, die sind tot oder die sind schlecht erreichbar, aber die kannst du trotzdem nicht ignorieren. Deswegen wollte ich auch bei meinen Büchern nie ein Lexikon schreiben, weil ein Lexikon lädt immer dazu ein, Lücken einfach zu umgehen und zu sagen, naja, das interessiert ja eh weniger, weil sonst wäre es ja nicht so erforscht. Nein, mich haben immer am meisten auch Brüche interessiert. Also jetzt nicht die große Erfolgsgeschichte, sondern wie war das eigentlich mit den Leuten, die mal im Niedergang gemanagt haben oder die dabei waren, die nicht so erfolgreich waren. Weil die Erfolgsgeschichte kennt ja jeder. Zum Beispiel auch bei so einem Künstler wie Falco. Mich interessiert eher weniger, wie Rock Me Amadeus entstanden ist, als zum Beispiel, wie war das denn eigentlich, als er damit umgehen musste, dass er gedacht hat, er macht immer noch tolle Musik, was er gemacht hat, aber sie war einfach nicht mehr erfolgreich. Und über solche Bereiche gibt es natürlich auch viele Leute, die dir das darüber erzählen können, vielleicht auch dazu brennen, was zu erzählen, aber die werden einfach deutlich weniger gefragt als in der Erfolgsproduzenten. Genauso ist das eigentlich in jedem anderen Bereich auch. Das heißt, da muss ich erstmal aufzeichnen, was will ich eigentlich herausfinden und wie komme ich da einfach ran. Und da ist das Geschichtsstudium einfach nur ein Handwerkszeug, was man macht. Und dann geht es am Ende dann zu sagen, bei mir ist es so, ich möchte immer eine gewisse Lebendigkeit drin haben, deswegen lasse ich auch immer selbst auch Quellen sprechen. Das heißt, ich zitiere dann immer schön daraus und lasse auch die Autoren zitieren. Das heißt, ich nehme nicht einfach nur das Wissen und mache das dann in direkter Rede oder schreibe das so auf, sondern bei mir kommen diese ganzen Quellen und Autoren und so weiter auch in wörtlicher Rede dann zu Wort. Und das sorgt dann auch für eine gewisse Lebendigkeit. Mir ist wichtig, dass das jetzt keine historischen Schinken sind, die total tröge sind, aber die müssen den Anspruch haben, dass da alles drin stimmt. Also das schon, dass ich da möglichst mich mit einzelner Meinung und Wertung zurückhalte, sondern versuche mich daran anzunähern, wie es einfach war. Also Geschichte ist ja immer auch ein Modell, sage ich mal, und deswegen ist ja Geschichte ja auch eine Wissenschaft und kein Ausbildungsberuf, weil du dir immer neue Fragen daran stellst und Dinge, die mir wichtig sind und die mich interessieren, die können für einen anderen total unwichtig sein. Also ich habe jetzt zum Beispiel erst gestern Kontakt zu einem Sohn von einem US-amerikanischen Drei-Fragezeichen-Autor gehabt und habe ihn Fragen zu den Büchern seines Vaters gestellt. Und er sagte, boah, also mein Vater hat über 40 Bücher geschrieben, teilweise auch mit Preisen, alle unter seinem richtigen Namen. Aber die Bücher, von denen du redest, die hat er unter Pseudonym verfasst und zu denen kann ich dir überhaupt nichts sagen. Die waren auch nie irgendwie Thema. Aber dann kommt auf einmal so ein Crazy German und fragt nach so vielen langen Jahren auch wiederum dazu. Und das ist halt eben dann auch spannend, wenn einer um die Ecke gebogen kommt und dich einfach dafür interessiert. Und das ist natürlich dann, ja, bin ich sehr dankbar für alles, was mir beigebracht worden ist in meinem Studium, auch wenn ich es ja nicht quasi irgendwie im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit anwende. Aber es ist auch egal eigentlich, weil jede Hausarbeit ist ja, man simuliert ja nur die Arbeit von einem Historiker. Um dann selbst einmal zu sagen, ich gehe mal in einen Bereich und versuche mal was Neues herauszufinden.
Ich
Und das
empfinde
ist ein
das,
ganz tolles Gefühl.
ich empfinde das total als wertschätzend, auch was du sagst über das Zitieren der Personen und dadurch diese Lebendigkeit zu ermitteln. Ich bin jetzt ja Emotionswissenschaftler, auch da habe einige Ausbildungen gemacht und für mich ist das so, wie du es beschreibst, einmal dieses Lückenfüllen, das hat für mich was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Und Selbstwirksamkeit ist ja das Bedürfnis hinter Ärger. Also Ärger entsteht immer dann, zum Beispiel, wenn ich eine Lücke füllen will, aber es noch nicht kann. Aber wenn ich es dann schaffe, dann fühle ich mich selbstwirksam und dieses Bedürfnis ist gestillt. Und das zahlt ein in authentischen Stolz. Und das,
Ja.
jetzt können ja die Hörerinnen und Hörer dich nicht sehen, aber ich sehe dich. Und als du es gerade so erzählt hast, auch in deiner Energie, da meine ich, das auch so ein bisschen rausgesehen zu haben. Ja, das macht dich auch stolz, dass das so funktioniert und dass du das kannst und auch diesen Weg anderen bereitest zu verstehen. Und auf der anderen Seite aber auch neben dem Stolz, diese Ehrfurcht vor dem zu haben, was da kommen könnte. Und die Ehrfurcht vor dem Moment, jemanden anzutreffen, der vielleicht mit etwas nichts anfangen kann, aber du lockst etwas heraus, das dann irgendwo wieder eine Stimmigkeit ergibt.
Ja, also das ist in der Tat so, das hast du sehr gut beschrieben, zusammengefasst. Da bin ich in der Tat auch, habe ich auch ein Gefühl von Stolz und auch ein Gefühl von extremer Freude. Also wenn man jetzt zum Beispiel was recherchiert und man hat einen Treffer, also sei man recherchiert in den Untiefen des Internets irgendwas oder man schreibt irgendein Archiv an und sagt, hier, bei dir müsste in Kiste Box XY was sein, was mich interessieren könnte. Und auf einmal hast du eine E-Mail im Postfach und derjenige hat dir das eingescannt und zugeschickt und sagt, viel Freude damit. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, weil man merkt, man hat was generiert. Und dann ist es für mich aber auch schön, dann, also auf der einen Seite natürlich auch eine Aufgabe, weil du siehst, wie sehr ich dafür brenne. Ich kann das ja nicht sofort teilen, dieses Gefühl, ja, sondern ich muss es quasi aufbereiten in Büchern, aber dann quasi im nächsten Schritt zu sehen, dass es auch anderen Leuten was bedeutet, dass man das getan hat. Und selbst wenn man jetzt jemanden trifft, der kann einem nicht weiterhelfen, also wie im Fall von diesem Sohn, ist es ja trotzdem auch eine neue Erkenntnis. Also er hat mit seinem Sohn darüber nicht geredet. Und wie kann man denn da weiterkommen?
Ja.
Es ist ja irgendwo ein Geheimnis da. Und das ist ja auch selbst das, was mich da reizt. Es gibt irgendwo noch Dinge zu ergründen. Und ich versuche, die quasi wie so eine Art aufs Goldadern zu stoßen und das herauszufinden. Es ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn das gelingt und dass man das noch quasi so tut, dass es anderen auch gefällt, ja.
Und das kommt auch genau so rüber. Jetzt kommen wir so langsam auf die Endgerade auch. Aber ich habe noch zwei Fragen, die mich unfassbar interessieren, weil ich dir ja auch folge auf deinem Instagram-Account, den du mit sehr, sehr viel Liebe pflegst. Nicht regelmäßig, aber immer wenn du was zu sagen hast, dann ist das so eine Strecke, die auch unfassbar berührt. Und du warst jetzt zum zweiten Mal in den USA. Das ist die erste Frage. Und hast die Schauplätze der drei Fragezeichen zum zweiten Mal erkundet, nochmal ein bisschen ausführlicher, hast dann auch Fotos geteilt, wer sich das mal anschauen möchte, von echten Plätzen, die du in Verbindung bringst mit Büchern oder auch Covern von Büchern, Inhalten von Büchern. Und da würde mich sehr interessieren, was du da mit deiner Passion so Besonderes erlebt hast und was vielleicht für ein Projekt daraus wird. Und dann ist mir noch eins aufgefallen. Du warst genau wie ich bei TKKG Live. Und du hast ein Foto gepostet mit den Vieren. Ich habe auch eins mit den Vieren natürlich. Ja, kleiner Fanboy-Moment in dem Moment. Aber ich weiß nicht mehr, wie du es geschrieben hast. Aber da war so irgendwas wie nach dem Motto, so die Welt von TKKG. Das könnte ja auch mal ein spannendes Projekt geben oder so. Und jetzt war ich davon sofort begeistert, als ich das gelesen habe, im Sinne von, oh Mann, das wäre jetzt auch noch mal ein Knaller. Und was gibt's denn da für Ideen oder Gespräche? Denn ein Kompendium von TKKG gibt's auch noch nicht.
Also zu TKKG ist es so, das ist ein frommer Wunsch von mir und ein Ziel. weil ich mehr und mehr auch TKKG zu schätzen lerne. Ich habe das früher auch nie gehört. Also für mich gab es nur die drei Fragezeichen, weil ich einfach diesen Mystery-Faktor sehr geschätzt habe. Und TKKG war mir zu nachbarschaftlich.
Ich habe die auch sehr spät entdeckt. Ich fand Tim immer so ein bisschen assi,
Da habe ich gar nicht so das Problem mit, weil, also klar, die drei Fragezeichen waren auf eine gewisse Art und Weise immer ein bisschen intellektueller.
bisschen
Klar ist Karl ein Paradeintellektueller, aber er ist so intellektuell, dass er schon wieder eine Karikatur ist. Und Justus ist ja dann doch schon eher, steht auch mit Gummistiefeln im Matsch auch drin. Also ich habe drei Fragezeichen immer irgendwie besser und hab's auch, weil ich ja ich komme aus einer Kleinstadt auch ursprünglich. Und die drei Fragezeichen habe ich mir immer quasi in meine Umgebung eingepflanzt. Ich konnte mir nie vorstellen, dass es irgendwie mit Palmen und so weiter spielt. Und TKKG war, das hat in meinem Umfeld einfach keinen Platz gehabt. Sowohl dieses Ding im Internat sein und so, das war einfach, ja. Aber trotzdem hat es mich dann doch auch schon dadurch, durch das Hörspiele hören, gemerkt, dass es eigentlich relativ ähnlich ist, auch zu drei Fragezeichen. Also jetzt nicht die Plots, sondern einfach die Stimmen, die Geräusche, die Musik und so weiter. Und habe mich da ein bisschen reingehört und hätte ganz, ganz, ganz viel Lust, das wirklich mal tiefgründiger zu erforschen und aufzudecken, weil auch bei TKKG auch so ganz viele Halbwahrheiten. Also zu TKKG hast du ganz viele Meinungen, das sind so festgemeißelte Meinungen und die würde ich einfach gern mal genau auschecken, weil ich glaube, da sind auch ganz viele Vorurteile auch mit dabei.
Da sind wir auf jeden Fall
Vorteile
gespannt.
gehören ja auch immer dazu. Ist ja auch wichtig, dass man sich so verorten kann und so weiter. Und es ist ja auch so, glaube ich, auch, dass man das, wovon man, was man hört und konsumiert, sagt ja auch ein Stück weit was über einen selbst aus. Also da ist eigentlich noch keine Zeile geschrieben. Ich habe aber einen guten Buchtitel dafür und werde das auch definitiv tun, weil ich einfach Lust habe, nochmal auf dieses Gefühl, was Neues zu machen. Weil mein drei Fragezeichen war es auch einfach dieses Gefühl des Anfangs und diese ganzen Bücher zu lesen. Das werde ich bei TKKG auch tun. Ich habe auch und ich sammle auch schon parallel mein Material. Ich habe jetzt ganze Bücher angeschafft und teilweise auch Comics und gucke immer mal, wo sind denn Interviews, wer sind denn gescheite Zeitzeugen und so weiter.
Stark.
Aber ich kann wirklich erst all in gehen mit was, wenn ich mich dem auch wirklich widmen kann. Ja, das heißt, es bringt jetzt nichts, Leute anzufragen, wenn ich mich nicht vorbereitet habe. Da hat es auch immer was mit Respekt zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte jetzt mit irgendeinem Autor über TKKG-Bücher reden, dann muss ich ja vorher alle mal gelesen haben. Weil das merkst du ja auch zum Beispiel, wenn du mit jemandem sprichst, ist der darauf vorbereitet, was er tut oder nicht. Und ich finde, und das hat mir immer auch geholfen, neben meinem Geschichtsstudium, dass ich dann auch mich quasi auch äußern konnte zu dem, was der andere gemacht hat. Das war auch eine gewisse Art von Wertschätzung. Das hat mir mal eine erklärt, als ich gesagt habe, boah, ich bin so erstaunt, dass die mir alle antworten, dass ich so eine gute Antwortquote habe, dass ich so ein positiv aufgefangen werde von diesen ganzen Kreativen. Und er sagte, hier, Christian, das muss dich nicht wundern, weil du, das hat was damit zu tun, dass du die Kunst und die Arbeit von dem anderen in dem Sinn eine große Wertschätzung da gegenüberbringst, wenn du, dass du dich so tief damit beschäftigst.
Ja.
Und das ist in der Tat auch ein Faktor.
Und vielleicht kurz
Und
ergänzend, und das möchte ich auch unterstreichen, für die, die mal deine Bücher, die du geschrieben hast, auch mal hören. Denn da hast du ja auch Original-Audiospuren der Menschen. Also du hast die nicht
ja.
nur im Buch zitiert, du hast die auch zu Wort kommen lassen. Und das fand ich auch extrem
Ja.
wertschätzend, weil das habe ich so noch nicht mitbekommen.
Ich hatte da jetzt letztens auch wieder beim Thema Mittelalter. Da hatten wir uns einem ganz speziellen Lied gewidmet. Und da habe ich irgendwie herausgefunden, dass dieses Lied das allererste Mal von einer meiner Lieblingsmittelalter-Bands, die aber mittlerweile schon seit 50 Jahren so aufgelöst hat, vertont worden ist. Und ich habe die E-Mail-Adresse herausgefunden von einer, die da in der Band drin war. Und fragte, habe das so geschildert, wer ich bin? Und das ist natürlich das Gute, dass ich schon sagen kann, dass ich diese drei Fragezeichen-Background habe, weil ich bin dann googelbar und so. Ich habe innerhalb von einem Tag eine Antwort bekommen und sagte, hier, pass mal auf, da kann ich nicht so viel sagen, aber mein Mann hat gesagt, du sollst ihn morgen einfach mal anrufen. Da habe ich auf einmal eine Stunde lang mit einem meiner Mittelalter-Idole von früher telefoniert. Er hat mir so viel erzählt, ich dachte mir schon, boah, allein dafür hat es sich jetzt schon gelohnt, da mal zu graben.
Stark.
Also das wird auf jeden Fall noch passieren. Also ich peile mal an so ein TKKG-Jubiläum, wo, keine Ahnung, 2031 oder so, 50 Jahre TKKG, wäre, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt. Ich habe auch schon eine Gliederung und so weiter im Kopf. Also es ist gar kein Problem, aber Bücher müssen ja auch geschrieben werden.
Ja.
Und das Wichtigste ist für mich immer, Es muss mir auch Spaß machen. Also es darf sich nie anfühlen wie Arbeit. Also natürlich fühlt sich de facto an wie Arbeit manchmal. Und es ist auch eine Quälerei. Ja, und jeder sieht nur das Tor, das du geschossen hast, aber keiner sieht, wie oft du den Schuss geübt hast. Ich meine, du kennst es, ja.
Ich habe ja
Aber
auch Bücher
grundsätzlich muss
schreiben
ich mich.
dürfen und ja, da kommt diese wie bei der Heldenreise, dieses durch die Hölle zu gehen, ne, dieser Zeitpunkt, wo du
Ja.
abbrechen willst und dann ziehst du aber durch, ja.
Ich bin mittlerweile also würde ich mal sie eher als Sucht bezeichnen. Ja, also es geht für mich gar nicht mehr aus meinem Kopf raus, dass ich es nicht mache, weil es auch schon so was Aufzehrendes ist. Also ich muss das machen irgendwie, weil es ist jetzt der Point of No Return erreicht. Ja, nach dem ersten Buch dachte ich mir, jetzt reicht's und dann ist Schluss. Aber jetzt habe ich immer so viele Sachen auch parallel. Und dann denkt man sich, wenn man dann mal abends im Bett liegt und liest einfach ein Buch, denke ich mir, jetzt verschwendest du so deine Zeit, du könntest eigentlich Buch schreiben, bist du bescheuert? Verschwendest du nicht deine Zeit, du machst das, was alle anderen auch machen, die würden vielleicht einfach irgendeine Serie gucken, ja, und ich lese sogar was. Das heißt, ich mache einfach kontinuierlich eigentlich immer was an meinen Büchern und mittlerweile eigentlich auch ohne irgendwie einen Vertrag dafür zu haben, weil ich mir denke, das hat dann auch eine gewisse Qualität und da bin ich davon überzeugt, dass ich das irgendwie unterbringe. Wenn nicht, würde ich es im Eigenverlag auch machen mittlerweile. Und das kann ich auch schon auf dieses Amerika-Ding übergehen. Früher hatte ich so den Standpunkt, ich mache kein Buch ohne Vertrag, weil ich brauche jetzt keinen fetten Vorschuss oder irgendwie sowas. Aber ich will schon gucken, dass es einen Abnehmer hat irgendwo. Das ist, ich fange keinen Staffellauf an, ohne dass ich das Hölzchen jemandem übergeben kann. Mittlerweile ist es bei mir aber so, dass es mir so viel tolle Sachen gebracht hat. Also allein schon, wir haben uns darüber kennengelernt, ja. Und das ist auch immer, was ich sage. Wenn du das, also einmal Lieblingsmittelalter-Bands, ich habe mal gedichtet, was von Herzen kommt, gelingt, von In Extremo. Und das ist auch so, weil es bringt dir nebenbei so viel Tolles mit, wenn du es nicht berechnet machst. Also wenn man anfängt, was berechnen zu machen, ich bin da schon verloren, weil es wird nicht so, das Leben ist anders, du kannst es nicht ausrechnen. Und deswegen bin ich auch einfach bereit, in Vorleistung zu gehen, durch Zeit, Energie und auch einfach mal Geld nach Amerika zu fahren. Da war das einfach konkret so, dass ich seit Jahren an Archiven dran bin und so weiter. Und dann kam die scheiß Corona-Pandemie und da war alles immer zu und keine Ahnung was. Und ich habe mir auch gedacht, okay, ich verstehe das. Da sind die Leute nicht da. Und warum sollten die mir helfen? Ja, warum? Ja, warum gerade mir? Da gibt es dann ganz viele andere, die dann da vor Ort sind und ich sitze irgendwo in Berlin. Ja, auf der anderen Seite des Ozeans. Und dann habe ich immer mal wieder mich in Erinnerung gebracht, dass es mich noch gibt, so einmal im Jahr. Und es gab jetzt auch nicht einen absoluten Druck, weil ich zwischenzeitlich auch ein paar andere Projekte hatte. Aber es war mir trotzdem wichtig, dass quasi die Eisen so geschmiedet werden. Also du schmiedest ein Eisen, das andere ist schon im Feuer, dass es so einen gewissen Workflow hat. Und irgendwann waren dann keine Standardbriefe mehr zurück über irgendwelche geschlossenen Archive und wann man in welchen Lesesaal reinkommt. Und irgendwann hat jemand mir geantwortet und hat gesagt, boah, du hast jetzt so treu gewartet und ich hab noch mal auf die Daten geguckt, wie lange du eigentlich schon so treu und brav wartest, ohne einen keine Ahnung, eine Revolution hier an der Bar zu machen. Dein Fall kommt jetzt mal nach oben auf den Schreibtisch. Und
Wie schön.
ja.
Ja,
Und
Respekt,
dann
sind wir wieder bei
war das so.
Respekt.
Und genau, also das war für mich so, da hat man gedacht, die Welt, es wartet, keiner steht morgens auf und sagt, boah, dem Christian will ich heute mal einen Gefallen tun. Das passiert einfach nicht, sondern man muss einfach gucken, immer auch, und das ist auch, was ich glaube ich auch im Geschichtsstudium gelernt habe, das ganze Leben steht aus dem Ausgleich von Interessen. Wer hat welches Interesse? Und auch jede Beziehung, jede menschliche, kann auch gekittet werden und die hat nur was mit Nähe und Distanz zu tun. Ja, das heißt, es gibt Leute, also wir beide verstehen uns zum Beispiel super, wir hatten einen wirklich tollen Abend, aber wir haben noch nicht ausprobiert, zusammen in Urlaub zu fahren. Und das kann auch vielleicht total in die Hose gehen, weil wir einfach irgendwie ganz andere Interessen haben. Wir hätten gesagt, okay, wir hatten eigentlich die optimale Distanz zueinander schon gefunden. Und so ist das, finde ich, überall. Und das hat mir, wie gesagt, in meinem Geschichtsstudium, dass man einfach lernt, Interessen und jeder hat so seine Sichtweise. Ja, man sagt immer so schön, man darf nicht die Welt, man muss die Welt auch durch die Augen des anderen sehen. Aber wer macht das schon? Ja, also man sieht die Welt immer durch seine Augen. Ja, und versucht immer, ja, aber es muss doch jetzt hier, der muss doch jetzt machen. Und da habe ich mir versucht, ganz stark anzutrainieren, dass man zwar nicht vergisst und auch nicht klein beigibt, also schon eine gewisse Beharrlichkeit, eine Ausdauer, Aber dass man nicht anmaßend wird, ja, und dass man nichts kaputt macht,
Ja.
wenn man auf ein berechtigtes Gegeninteresse stößt. Ja, und dann irgendwann war es soweit und irgendwann saß ich an der Kneipe mit einem sehr guten Kumpel von mir, der sich überhaupt nicht für drei Fragezeichen interessiert. Und ich habe ihn dann so geschildert und gesagt, ja, ich will eigentlich mal nach Amerika, aber eigentlich will ich auch nicht komplett alleine hinfahren, aber ich will dann eben auch nicht mit einem dahin, der jetzt total drei Fragezeichen-Freak ist, der mir die ganze Zeit die Schultern guckt, ja, weil das ja auch stressig ist, ja, weil man muss ja schon ein bisschen dann abschalten können auch. Und er sagt, ja, warum fahren wir nicht? Und da haben wir das dann ausgemacht und dann haben wir Flüge gebucht und dann sind wir einfach hingefahren. Und das finde ich auch, man muss Dinge einfach machen. Also man, wenn man sagt, ich habe auch zum Beispiel meiner Frau sofort einen Heiratsantrag damals gemacht, ja, weil ich war mir einfach sicher. Und ich dachte mir dann, wenn man dann nicht heiratet, dann kann man sagen, ja, es war ja damals ja nur eine Flause. Und wenn man dann heiratet, dann ist es ja schon die ganze Zeit klar. Dieses Prinzip habe ich quasi auf diese Amerika-Reise übertragen. Wir machen das jetzt sofort, wir machen auch sofort, wir fahren jetzt jedes Jahr nach Amerika. Deswegen auch diese zweite Reise. Weil wir haben gesagt, wir fahren jedes Jahr nach Amerika. Und dann irgendwann im November habe ich gesagt, wir wollten noch nach Amerika fahren, wir haben noch ein Visum, lass uns doch mal dahin fahren. Und es ist auch einfach super einfach. Also
Hammer.
früher war die Welt viel begrenzter. Also ich meine, ich bin in Westhessen aufgewachsen. Meine Großeltern, die sind vielleicht ein bisschen nach Gießen gekommen. Ja, die waren noch nie im Urlaub. Meine Eltern waren mit mir 2008 das erste Mal in Berlin überhaupt. Ja, wann hat das angefangen, eine Klassenfahrt aus Westdeutschland nach Berlin zu machen? Ja, so, das heißt, die Welt ist so offen und man kann alles machen. Und es ist einfach nur, ich will jetzt kein Motivationsredi halten oder so, aber es ist alles, was man machen will, hängt nur mit einem selbst zusammen. Ja, und nichts kann einen irgendwie stoppen, wenn man das will.
Das ist so
Bei jemandem.
wahr. Also vielleicht ist es voller Enthusiasmus und vor allem auch emotionstechnisch ist es der Optimismus. Und eine Sache steht uns ja im Weg. Und ich finde das so großartig, was du sagst, weil das ist dieser gesunde Optimismus. Das Gegenteil ist natürlich der naive Optimismus, wenn man sagt, komm, alles egal, ich mache jetzt alles und
Ja.
rennt gegen die nächste Wand. Aber viele Menschen haben viel zu viel Sorge, allein schon kleine Schritte zu gehen. Und das bewundere ich an dir und dieser Energie, in der du das äußerst. Weil ja, natürlich, man muss es irgendwo machen. Aber ich höre auch raus, aber auch mit dieser gesunden Demut davor, was man tut oder mit wem man etwas macht.
Ja, also das ist
Großartig.
natürlich aber auch schwierig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann jetzt irgendwo bin und bin total ruhig. Also ich bin da dann auch schon nervös und keine Ahnung. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel, Familie, Ostseeurlaub, 5 Leute, wir fahren kein Auto, wir fahren im Fahrradurlaub, der Zug wird mir abgesagt und ich drehe natürlich voll am Rad, weil in mir der Horrorfilm abläuft, 5 Leute mit Fahrrad in überfüllten Regionalexpress Richtung Berlin. Andererseits denke ich mir auch sofort, ich werde hier nicht mein ganzes Leben lang bleiben. Also es gibt keine Familien aus Berlin, die am Rostock am Hauptbahnhof rumlungern, weil sie nie in einen Regionalexpress reingekommen sind. Ja. Und das gleiche auch in Amerika. Also ich habe so ein altes, was heißt ein altes? Ich habe ein Samsung, das ist jetzt nicht eSIM-fähig oder keine Ahnung was. Und dann stehst du halt eben da am Flughafen und überlegst dir, wie komme ich jetzt mit dem Bus in die Innenstadt? Und das ist relativ groß und gut, du findest es nicht, aber du musst ruhig bleiben, weil du denkst, du wirst irgendwann in der Innenstadt landen. Ja, du wirst es schaffen. Ja, du wirst irgendeinen fragen, der wird dir sagen, guck mal da hinten. Und diese ganzen Hürden, die man hat, das sind in Wirklichkeit eigentlich keine Hürden, wenn man nicht dumm ist. Also ich würde jetzt auch nicht, keine Ahnung, jetzt irgendwo nachts im Ghetto rumlaufen und Leute nach einer Zigarette oder so fragen. Ja, also ein gesund, aber sag ich mal so ganz normal, wie mich umbringt, dass man denkt, andere Leute in deiner Situation schaffen das ja auch. Ja, und es einfach, einfach machen und ich denke immer, wenn man wirklich was Absurdes macht, was einfach nicht funktionieren soll, dann stoppt einen das Leben schon. Ja, also zum Beispiel, wenn jetzt so
Ja.
wäre, es wäre jetzt nicht eine Reise nach Kalifornien, sondern es wäre eine Reise auf den Mond, dann hätte ich jetzt vielleicht auch die gleiche Situation mit meinem Kumpel der Kneipe gehabt, aber beim Buchen der Rakete hätte ich irgendwie gemerkt, das übersteigt mein Budget. Ja, und deswegen kann ich jeden nur ermuntern und bin auch wieder erstaunt, wie viele Leute eigentlich diesen Traum haben, mal nach Amerika zu kommen, also nach Kalifornien. Und sich selbst eigentlich Hürden aufbauen, warum das alles irgendwie nicht geht, obwohl das ist auch nicht so teuer. Also der Flug kostet irgendwie 700 €, auch jetzt mit Lufthansa. Ich meine, man gibt Geld für anderen Blödsinn aus. Ich meine, ist mein Auto kaputt oder so eine Reparatur, kann das auch passieren. Und deswegen auch die Bilderreihe, die ich da gemacht habe, um einfach mal Leuten das einfach mal zu zeigen. Mein Instagram-Account, den mache ich ja ganz bewusst nicht so hochgestylt. Ich könnte mich natürlich auch da reinfuchsen und irgendwelche Hochglanzvideos produzieren. Aber ich will eigentlich, das ist auch wichtig, dass die Leute einfach merken, das ist authentisch und dass ich so ein Video eigentlich in dem Moment auch gemacht habe. Und wenn ich mich jetzt nicht total verhaspel, dass es eigentlich auch ein One-Take ist. Also, dass es eine gewisse Authentizität hat, was ich da tue und eben zu zeigen, hey, es ist eben einfach so. Ich hätte jetzt auch gar nicht persönlich die Zeit, da jetzt großartig Videoaufnahmen zu machen, irgendwas vorzugaukeln, was ich jetzt auch nicht für verwerflich halte.
Nee,
Also,
gar nicht. Ja.
ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht, wenn es dann zu irgendwie, wenn ich mal Videos brauche für mein neues Buch, die mich so mal schief und so weiter zeigen, habe ich auch gemacht, ja. Da werde ich dann natürlich ein bisschen mehr rein Zeit nochmal investieren. Aber ich finde, und auch die vielen Leute, die mir geschrieben haben, dass es doch eigentlich auch ganz schön war. Und dass es auch so ist, man denkt auch ganz oft, man darf keine Freude zeigen, weil man überall Neider hat. Natürlich hast du Neider, aber die Leute, die sich mit dir freuen, die sind einfach viel, viel, viel mehr, die einfach sagen, hey, cool oder danke für
Das
die Inspiration.
total. Und dieses Thema Mitfreude, das kommt ja sogar aus dem Buddhismus. Das ist dort ja ein fester Begriff, die Mitfreude. Wir Deutschen haben dafür einen eher sperrigen Begriff, Positivitätsresonanz. Ja, also man geht in Resonanz mit der Positivität eines anderen Menschen. Und das ist ja die pure Selbstlosigkeit. Und Neid hat ja sogar noch was Positives, wenn man die Antriebsenergie nutzt, das, was der andere hat, erreichen zu wollen. Das, was in Deutschland häufig ein Problem ist, ist die Missgunst, weil die hat leider gar nichts Funktionales. Aber hey, also um noch mal zur Mitfreude zu kommen, ich hoffe, dass sich ganz, ganz, ganz viele mit mir mitfreuen, dass du heute dieses super klasse Gespräch mit mir geführt hast und ganz viel Inspiration auch hast weitergeben können. Und ich würde dir noch eine letzte Frage stellen, nämlich die Frage, wie sehr spielen bewusst wahrgenommene Emotionen für dich in deinem Leben eine Rolle und was ziehst du aus bewusst wahrgenommenen Emotionen?
Also ich versuche das schon auch wirklich so ein bisschen zu ritualisieren alles. Also zum Beispiel, ich schreibe meistens in Randzeiten, also wenn morgens um 5, bevor alle, also wenn alle noch schlafen, da habe ich dieses tolle Gefühl, dass es eine Bonuszeit ist. Also wenn ich früher aufstehe, dann habe ich diese Zeit nur für mich. Also die habe ich quasi frei Haus bekommen. Durch die quasi tausche ich ein Disziplin gegen Freizeit. Und dieses Gefühl, wenn morgens langsam die Sonne hochgeht, ist für mich so ein Ritual. Also alle schlafen noch. Ich habe schon irgendwo was geleistet, in Anführungsstrichen, und Freude generiert. Und dabei bereite ich mir auch abends schon meinen Kaffee vor. Da muss ich nur vorher auf meine Maschine draufdrücken und dann der erste Kaffee und dann ein bisschen schreiben. Auch wenn da nichts viel vielleicht mal rüberkommt, ist es trotzdem schon einfach ein toller Start in den Tag. Man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Das kann auch irgendwann auslaugen. Abends ist es so, dass ich dann auch mir gerne wirklich schon ein Bierchen aufmache und einfach auch, keine Ahnung, Musik dazu höre. Also Mittelalter-Rock oder Metal oder keine Ahnung. Was, dass ich eigentlich bewusst mir sage, ich mache hier eigentlich Freizeit. Und dann habe ich natürlich immer auch mal, das ist so, was ich so bewusst mir mache. Manchmal ist es auch in der Tat so, dass wenn mir was Tolles einfällt und ich bin so im Fluss, dass ich teilweise auch mich vor den Spiegel stelle und einfach so eine Jubelpose mache. Ja, weil ich mir einfach denke, es hat mich so wie sowas Tolles gerade, dass mir das eigentlich ist, gerade wenn man so, wenn man eine Blockade hat und auf einmal hat sich das alles irgendwie aufgelöst und dann, dass ich mir wirklich denke, boah, das ist sowas Schönes. Dann kommen quasi auch solche, also dann kommen so Emotionen raus, die man gar nicht so planen kann. Aber sonst versuche ich es mir eigentlich wirklich gemütlich zu machen. Gemütlich aber in so einer Routine. Also man muss schon wirklich sagen, man braucht Kontinuität und auch Disziplin und auch einfach den Mut zum Anfangen. Weil auch als ich meinen ersten Roman da geschrieben habe, da dachte ich mir auch, boah, ich habe ja noch nie einen Roman geschrieben, wie soll ich das machen? Also du musst es ja erstmal anfangen. Ja, du musst erstmal anfangen, um zu merken, du schaffst es nicht. Deswegen, das sind schon auch da auch teilweise negative Emotionen. Ja. Also was ich nicht gebrauchen kann, ist Unruhe in meiner Umwelt. Also Streit mit der Familie. Also es muss eine gewisse Harmonie sein. Also ich kann nur quasi, weil mir das so viel Freude bereitet zu schreiben, kann ich nicht denken, draußen, keine Ahnung, schreien die Kinder, ich habe Streit mit der Frau, aber jetzt hier bin ich mit meinem Laptop und schreibe und mir ist alles egal. So funktioniert es bei mir gar nicht. Also wenn ich das Gefühl habe, alles ist gut, dann, oder wenn auch alles gut ist, dann kann ich das quasi auch so weitergeben in meine Bücher reinbringen. Gelingt nicht immer. Manchmal ist es auch einfach Disziplin, dass man vorankommen muss. Ja, aber so versuche ich das zu steuern, ja.
Also, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen ganz viel Leichtigkeit, um weiterhin so deine Inspiration weitergeben zu können an uns. Bitte schaut euch die Bücher an von Christian. Ich kann es nur empfehlen, es ist großartig, da steckt so viel ja, wie du es auch sagst, Disziplin und Liebe drin und Präzision. Und gleichzeitig ist es fernab jeglicher Langeweile. Das kann ich beurteilen, weil ich habe alles gelesen. Und dafür vielen, vielen Dank und vielen Dank für deine Zeit. Es war ein Genuss. Dankeschön.
Ja, auch dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal, sei es hier oder vielleicht noch wieder in irgendeiner Bahnhofskneipe.
Ich werde mich melden. Dank dir.
Alles
Ciao.
klar. Tschüss.